Anstoß, der Fußball-Podcast.
Woran erkennt man, dass es wieder so richtig Winter wird, auch im deutschen Fußball? Woran erkennt man das?
Ist das schon die erste Frage an mich?
Ja.
Vielleicht daran, dass im Winter Holstein Kiel beim FC Bayern München spielt in der Allianz Arena und ich so viele Zuschriften bekommen habe über Anstoß-Podcast und die vielen Fans, die vielen Stussis wissen, das ist natürlich unsere Instagram-Seite. Kommt doch mal vorbei, ihr seid doch wahrscheinlich beide in München. Holstein Kiel beim FC Bayern München, so viele Kieler Fans sind da, haben sich mobilisiert, wollen das Wunder von der Allianz Arena feiern, direkt dort, wo die große Statue steht von Gerd Müller. Und zwar unter anderem liebe Grüße an Brigitte. Brigitte hat gesagt, Mensch, wenn ihr in der Stadt seid, kommt doch wirklich gerne vorbei. Und das passiert natürlich immer nur im Winter, weil wir wissen ja, die großen Spiele von Holstein Kiel gegen den FC Bayern München, die finden immer im Januar statt, wie damals das DFB-Pokal aus. Also von daher, meinst du das oder meinst du vielleicht was anderes?
Ich meine vielleicht was anderes. Das Spiel war übrigens schon im Februar. Es war am 1. Februar.
Ach Mist,
guck mal. Das Spiel der Kieler in München.
Okay.
Nein, man erkennt es natürlich daran, dass Christian Kühlwetter wieder Tore schießt. Christian Kühlwetter hat getroffen beim überraschenden 2:0 von Jahn Regensburg gegen Hertha BSC. Noch mehr Jahn sind in der heutigen Anstoßfolge mit Fabian Wittke und Michael Augustine. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Und ich habe in diesem Jahr noch keinen Menschen nachgemacht und wollte sagen, dass ich wieder BVB-Aktien gekauft habe, denn ich halte Niko Kovac für einen exzellenten Mann auf dieser Position und deshalb habe ich mir neben ein bisschen Jagertee für die kalten Tage im Winter auch noch Aktien von der Borussia gekauft.
Ja, wir reden über den neuen Trainer von Borussia Dortmund, Niko Kovac, der ja schon länger als Trainer feststeht, aber seinen ersten Arbeitstag heute erst hatte, heute am Montag, am 3. Februar. Es ist später, aber noch gar nicht so später Abend, 19.20 Uhr in Hamburg, da bin ich gerade im Podcastkeller, 20.20 Uhr in Kapstadt, da ist Fabian noch in seinem Winterdomizil. Wir reden über den BVB und Niko Kovac, wir reden über das Triple, über das farbenfrohe Triple, das Werder Bremen geholt hat und sicherlich auch noch über den HSV, über den FC St. Pauli, über Holstein Kiel. Wir wollten eigentlich auch über die Lautsprecherdurchsagen nach Videobeweisen reden, aber da gab es nur eine einzige, gestern beim Spiel Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Dr. Robin Braun, der 28-jährige Unparteiische, ist mit dieser Durchsage in die Fußballhistorie eingegangen und er hat das sehr gut gemacht. Er hat sich nicht versprochen, er hatte einen sehr sicheren, kurzen, prägnanten Auftritt hingelegt. Das nehme ich mir zum Vorbild. Ich nehme mir Dr. Robin Braun zum Vorbild und möchte einen solchen Auftritt auch in dieser Folge hinlegen. Vielleicht nicht ganz so kurz, weil wir wollen ja doch schon wieder so eine Stunde ungefähr reden. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Was hast du dir vorgenommen für die heutige Folge?
Ich habe mir vorgenommen, dass wir auf die Anstoß-Playlist packen, entweder Brown Girl in the Ring von Boney M. oder Hello Mr. Brown. Na 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 na, na 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 na. Also ich finde, einer von den beiden oder vielleicht sogar beide müssen auf die Anstoß-Playlist. Ich habe mir vorgenommen, dass wir natürlich auch nochmal Werder würdigen müssen, da sie, ich glaube, für Werder-Verhältnisse auch schon einen ziemlich großen Sturmkracher, zumindest bis zum Sommer, an die Weser geholt haben mit André Silva.
André Silva.
Oder? Also ich finde, so für Werder-Verhältnisse, das ist doch eigentlich schon was Großes, ne?
Ja, finde ich auch. Ausgeliehen von RB Leipzig, André Silva, der vor 4 Jahren, glaube ich, seine beste Saison hatte. Mhm. Damals hat er 28 Tore geschossen. Im Windschatten von Robert Lewandowski wurde trotzdem nicht Torschützenkönig, aber 28 Treffer sind eine Hausnummer. Damals noch im Trikot von Eintracht Frankfurt. Ja, so gut ist der André Silva vielleicht nicht mehr, aber ich finde auch, das ist ein richtig guter Transfer, der Werder Bremen da heute am sogenannten Deadline Day, am letzten Tag, an dem das Transferfest da noch geöffnet hat, gelungen ist. Also das war schon stark. Ich habe übrigens so einen kleinen Teaser für der eine überrascht den anderen. Das wird heute richtig gut. Ich habe mir ein Quiz überlegt. Meine Güte,
okay.
Da werden einige mitraten, sich einige wundern und ihr alle da draußen und du auch, ihr werdet ganz viel lernen, ganz viel mitnehmen. geiler Teaser, ne?
Würdest du sagen, der ein oder die andere würde mit den Ohren schlackern? Kann man das so sagen?
Ja, also definitiv. Das muss man sogar so sagen.
Und dazu muss ich natürlich noch sagen, entscheiden. Ja, ich fange mit einer Sache an, diesmal natürlich ganz wichtig. Ich muss sagen, ich habe heute an diesem 3. Februar bislang meine kleine Schwester noch nicht erreicht und die hat heute Geburtstag und ich weiß, sie ist ja Stammhörerin, also von daher an dieser Stelle erstmal, genau, liebe Grüße an Leonie Wittke, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich werde es später nochmal versuchen. Hier ist es ja noch eine Stunde später, ist auch geil, hier ist es ja noch eine Stunde später als in Deutschland, also bei euch ist es noch eine Stunde früher, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit und wir wissen ja, sie ist ja nicht nur als legendäre Elversberg-Reporterin hier auch schon in die Anstoßannalen eingegangen, sondern sie ist natürlich eine Stammhörerin, also von daher an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auch von dir, lieber Michael, du hast im Hintergrund gesungen, das fand ich sehr schön, aber ansonsten, ja, womit möchtest du anfangen? Sollen wir mit dem HSV anfangen? Sollen wir mit Niko Kovac anfangen? Sollen wir womit denn anfangen? Was sagt ihr denn, Stussis? Meldet euch doch mal. Schlagt doch mal was vor. Was möchtet ihr?
Oh, hier hat sich einer gemeldet. Ja. Hier hat sich einer gemeldet und hat gesagt, wir sollen mit Werder Bremen anfangen,
okay,
weil das Spiel am Freitag war. Ja. Wir rollen den Spieltag chronologisch auf. Kann man sagen, dass der SV Werder etwas mehr als 20 Jahre nach dem Double 2004 das Triple geholt hat? Das Rot-Triple?
Ja.
Kann man das so sagen?
Man muss es so kann sagen, man, ne? Ja, vor allen Dingen atypisch würde ich sagen, dass Ole Werner die rote Karte bekommen hat, also er ist nicht der klassische Trainer, der sonst, sag mal, durch Verhaltensauffälligkeiten szenekundig ist, also von daher, vor allen Dingen das hat mich verwundert.
Ja, also das Spiel war mega hektisch. Man spricht dann ja neuerdings immer von einem wilden Spiel. Mhm. Also Werder hat gegen Mainz 05 1-0 gewonnen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis des Freitagabends, vor allen Dingen für die Werder-Fans. Erster Sieg im Jahr 2025. Dann gab es eine gelb-rote Karte in der Nachspielzeit für Niklas Stark wegen Spielverzögerung. Im Anschluss daran gelb-rot für Werder-Kapitän Marco Friedl wegen Meckerns. Dann war das Spiel zu Ende, 1-0 für Werder, aber so recht hat sich darüber keiner gefreut. Die Bremer waren alle sehr aufgeregt, auch Ole Werner, der sah dann glattrot, also nach dem Schlusspfiff, wegen Schiedsrichterbeleidigung. Wir kennen ja Ole Werner auch, wir hatten ihn in diesem Podcast, wir haben ihn auch so mal außerhalb von Podcast-Folgen getroffen und es ist wirklich ein sehr angenehmer Typ mit einem trockenen Humor, ein sehr intelligenter, immer noch junger Trainer, der sympathisch ist. Das können wir, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ne? Also ich finde auch Menschen, die mit Schiedsrichtern schimpfen, sind nicht unsympathisch, aber was ihn dann wieder sympathisch macht, er ist es ja sowieso, ist die schnelle Analyse in dem Interview, das er danach gegeben hat oder in den Interviews, das war ja nur wenige Minuten nach dem Platzverweis, da hat er den Satz gesagt, das darf mir nicht passieren, das ist unterm Strich eine 6-. Also klare Selbstkritik, Werner fehlt Werder jetzt am Freitag in München. Da könnte er sich vielleicht nochmal bei seinem Nachfolger Marcel Rapp in Kiel erkundigen, wie man in München 3 Tore schießt. Also die Bremer spielen am Freitag beim FC Bayern, aber eben rot gesperrt ist.
Ja.
Ich glaube, jetzt haben alle das verstanden, was ich sagen wollte. Aber ja, sowas kann mal passieren. Ich glaube, Martin Petersen hat auch jetzt nicht seinen besten Abend gehabt. Die Beobachter, die Fernsehkommentatoren der ARD Sportschau, des ZDF Sportstudios haben dem Schiedsrichter jetzt auch nicht die beste Leistung attestiert. 11 gelbe Karten, 2 gelb-rote, 1 rote. Also die Karten saßen ein bisschen zu locker. Mhm. Die floppten wie so eine Toastbrotscheibe immer aus seiner Brusttasche raus. Also so
stark. Schönes
flapp,
Bild.
Flapp, flapp.
Schönes Bild.
So war das irgendwie. Und ja, deswegen kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen.
Was mir dazu einfällt, ist, dass ich finde, dass Ole Werner so eine feingeschliffene Rhetorik hat, die erinnert mich häufig an Julian Nagelsmann, dass er irgendwie immer sehr schlagfertig ist, aber gleichzeitig so eine Weisheit, finde ich, mitbringt wie Christian Streich. Christian Streich war ja auch immer so, der hat auf dem Platz alles gegeben, sein letztes Hemd gelassen, ist in jeden Infight in Anführungsstrichen gegangen, ob es jetzt in der Coaching-Zone ist, dass er alles ausgereizt hat oder auch mal zum Vierten hingegangen ist oder vielleicht auch mal zum Gegenspieler oder zum Trainerkonkurrenten, aber nach Abpfiff hat er sich sofort reflektiert und dann auch gesagt, so okay, das war vielleicht ein bisschen drüber, das war auch nur begrenzt auf diese 90 Spielminuten und danach muss man auch vielleicht mal wieder erkennen, so okay, das ist jetzt auch nur Fußball und das war ein bisschen zu doll von mir, da gehe ich in die Selbstkritik und nächstes Mal geht es weiter. Und ich finde, Ole Werner hat eben auch so diese scharfe Rhetorik, er hört sehr genau zu, er kann das gut analysieren, kann sich selbst vor allen Dingen auch kritisieren und das finde ich schon stark. Ich finde, das ist auch ein Zeichen von Größe.
Ja, wir müssen ihn jetzt nicht dafür abfeiern, dass er den Schiedsrichter beleidigt hat. Also der zückt ja
aber den Umgang ist die rote damit Karte. So, ne?
Genau, ja. Genau. Das finde ich nämlich auch. Das finde ich super. Zeitgleich gab Leonardo Bittencourt auch Interviews, ob es genau zeitgleich war, weiß ich nicht, aber halt auch in der Mixzone und er hat sich halt voll auf den Schiedsrichter eingeschossen. Vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt, als sein Trainer sich schon für sein Verhalten entschuldigt hatte. Und ja, das finde ich total gerade, da lässt er dann halt auch keinen Spielraum für noch mehr Kritik, die man da vielleicht hätte äußern können. Also das war eine 6-, die er sich selbst ausgestellt hat für die Worte gegenüber Schiedsrichter Martin Petersen. Aber ich finde eine 1+ in der medialen Aufarbeitung.
Absolut, genau. Sehe ich genauso. Und Werder bleibt halt tatsächlich auch oben dran und deswegen auch noch mal mehr. Dieser Transfer mit der Verstärkung im Sturm, da sehe ich Werder schon, ja, durchaus, ich sag mal so, im Bereich des Möglichen, was die internationalen Plätze angeht. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, für Werder oder vor allen Dingen auch für die Werder-Fans, egal welcher internationale Wettbewerb es werden sollte, glaube ich, so ein bisschen so diese Rückkehr zu diesem Traum, so ein bisschen so wie Eintracht Frankfurt dann auch irgendwann wieder zurück in das internationale Geschäft gekommen ist, so dass man sich danach sehnt, wieder mit Werder auf internationale Auswärtstour zu gehen.
We having a dream, yeah. Conference League. We having a dream, Conference League. Ja, so vielleicht, ne?
Ja.
Wollen wir den Spieltag chronologisch weiter aufrollen?
Gerne.
Wir wären dann am Samstag. Und da war ich privat am Millerntor. Der FC St. Pauli hat gegen den FC Augsburg gespielt. Der Tag hat für mich mit einer Enttäuschung angefangen und er ist mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Soll ich dir kurz mal sagen, was mich so enttäuscht hat?
Na, bitte.
Ich wollte eigentlich mit meiner 8-jährigen Tochter hingehen. Ich hatte eine zweite Karte für sie organisiert. Sie war noch nicht so oft beim Fußball. Ein einziges Mal im Sommer, als Timo Schulz noch Trainer war und der FC St. Pauli in der zweiten Liga spielte. Das hatte sich so die ganze Woche aufgebaut. Das Wetter ist ja wirklich Kühlwetter hier, auch in Norddeutschland. Es war ein sehr nebliger Samstagmorgen. Es waren Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und sie hatte dann einfach keine Lust mehr. Sie wollte nicht, sie wollte lieber basteln.
Oh.
Dann bin ich halt alleine hin. Sie hat dann auch so Sachen gesagt, aber Papa, sind deine Freunde nicht auch da? Mit denen kannst du dich doch dann unterhalten. Also sie hat mir den Stadionbesuch dann versucht, ohne ihre Anwesenheit schmackhaft zu machen. Hätte sie gar nicht machen müssen, weil ich ja sowieso auch mich auf das Spiel gefreut habe. Aber deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte Bock gehabt, sie dabei zu haben, weil ich auch immer wieder gleichaltrige Kinder sehe, die dann da mit ihren Vätern, überwiegend sind es Väter, stehen und Spiele verfolgen. An dem Tag waren aber wenig Kinder da, wahrscheinlich, weil es für sie tatsächlich zu kalt war. Und enttäuschend zu Ende gegangen, weil St. Pauli 80 Minuten lang keinen Torschuss zugelassen hat, von Augsburg 1-0 führte und am Ende eben doch nur 1-1 gespielt hat. So, aber jetzt kommt das ganz Entscheidende, was ich sagen möchte. Das hat nichts mit den Spielern zu tun, auch nichts mit Alexander Blessin als Trainer zu tun. Ich war an dem Tag stolz, am richtigen Ort, im richtigen Stadion und beim richtigen Verein gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Spieltagsmotto war ja am vergangenen Spieltag, nie wieder ist jetzt, gegen Nazi-Deutschland am 27. Januar 1945, die Befreiung von Auschwitz. Deswegen gab es in allen Stadien Aktionen, die sich gegen Rassismus gerichtet haben. Beim FC St. Pauli war es so, normalerweise läuft ja immer Hell's Bells von der AC/DC, wenn die Mannschaften einlaufen. Nichts passierte. Es war still. Es war nichts zu hören. Die Mannschaften liefen ein. Die Fans hatten auf allen 4 Tribünen Transparente vorbereitet. Auf einem stand ein Zitat aus dem Gedicht Todesfuge von Paul Celan. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Auf einem anderen Transparent stand ein Zitat von Esther Bejarano. Sie hat Auschwitz überlebt. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Und als die Mannschaften eben nicht zu den Klingen von Hells Bells einliefen, also in ein mucksmäuschenstilles Millerntor-Stadion, hat das ganze Stadion erst gerufen, alle zusammen gegen den Faschismus. Dann ganz Hamburg hasst die AfD. Wenige Meter oder Kilometer vom Millerntor-Stadion entfernt haben 65.000 Menschen gegen die AfD protestiert in Hamburg. Und dann, nicht ganz so laut, haben sie noch gerufen, ganz Hamburg hasst die CDU. Kleine Replik an Friedrich Merz für das, was er da am Dienstag und am Freitag vergangener Woche im Bundestag versucht hat. Also das fand ich jetzt völlig losgelöst von dem Spiel, das ich gar nicht weiter analysieren möchte, richtig groß und fand mich da sehr gut aufgehoben. Und war echt zufrieden, dass so etwas in einem Fußballstadion möglich ist und dass der FC St. Pauli da auch Werte verkörpert. In dem Fall waren es ja überwiegend die Fans. Und das war ein richtig guter Protest. Also das wollte ich einfach nur mal hier gesagt haben. Ja. So, das ist mein Beitrag zu dem Spiel. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Mir fällt dazu ein, was du gerade gesagt hast am Anfang, also als die Einlaufhymne als Hells Bells ausblieb. Und das, finde ich, ist nach wie vor immer ein schönes Bild, dass manchmal Stille sehr laut sein kann. Und ich glaube, das war in diesem Fall auch so.
Ja, das war definitiv so. Genau. Aber am Samstag hat ja nicht nur der FC St. Pauli gespielt, sondern auch Holstein Kiel. Und das war ganz spannend. Man hat ja nicht das beste WLAN im Stadion, aber hin und wieder hat mal ein Zuschauer, der um mich herum stand, die Zwischenergebnisse durchgegeben und dann führten die Bayern 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ich hatte so Erinnerungen an das 1-6 im Hinspiel und am Ende 1-4, 2-4, 3-4. This is Holstein. Ne? Also du kannst die Mannschaft nie abschreiben, auch wenn am Ende dann kein Punkt bei rumkam. Aber Holstein Kiel ist eine Mannschaft, die eine unfassbare Mentalität hat. Ob die Mentalität am Ende reichen wird, um drin zu bleiben, keine Ahnung. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist geil. Vielleicht werden die Kieler am Ende, jetzt haben die 52 Gegentore, zwischen 95 und 100 Gegentore haben. Aber sie haben auch schon unfassbar viele Tore geschossen. Also das fand ich richtig stark, wie die Kieler sich da auch nach einem 4-Tore-Rückstand in München nicht haben hängen lassen. Es gibt viele andere Vereine, auch viele norddeutsche Vereine, Wolfsburg, Werder, der HSV zu Erstliga-Zeiten, die haben mit 6-7 Toren Unterschied in München verloren. Und danach sah es ja zwischenzeitlich auch aus, zumindest aus meiner sehr entfernten Wahrnehmung, aber am Ende echt ein achtbares Ergebnis.
Total. Du hast wahrscheinlich den Ticker aufgemacht und hast gesagt, Steven Scripps doch gar nicht. Steven Scripps doch gar nicht. Und ja, am Ende hat er die Bayern nochmal zum Zittern gebracht, genau. Und ja, genau, ich gebe dir recht. Und ich habe jetzt witzigerweise unter der Woche auch nochmal einen anderen Podcast gehört. Da war Phil Harris zu Gast.
Was?
Ja, hin und wieder muss ich das natürlich machen. Du weißt ja, mein Informationstuschkasten hat nicht nur 6, sondern 42 Farben. Und da muss ich halt überall mal meinen Pinsel reinstecken, um das Bild zu zeichnen, was ich dann am Ende von der Gesamtsituation habe. Aber Phil Harris, genau, hat auch gesagt, vor allen Dingen über seine Ankunftszeit, und wir wissen ja, er kommt ja aus der Regionalliga und nun hat er genauso, das fand ich übrigens auch einen witzigen Vergleich, und hat er genauso viele Tore geschossen wie Dennis Undav in der ersten Liga. Und das sind natürlich auch so schöne Sachen, mit denen man ihn jetzt gerade aktuell konfrontiert. Aber hat auch gesagt, dass er dann mal hier gespielt hat, mal da gespielt hat, unter anderem ja auch in Dresden gespielt hat, und er auch total viel Respekt davor hatte, also nicht nur von dem Leistungsunterschied in die erste Liga zu wechseln, sondern dass er auch gesagt hat, er hatte auch einfach Respekt davor, weil er das Gefühl hatte bei anderen Vereinen, wo er vorher gespielt hat, dass ihn nicht nur alle nicht mit offenen Armen empfangen haben, sondern dass er eher so das Gefühl hatte, so, ja, Konkurrent, ne? Der kommt jetzt hier an, was will der hier? Hat auch ganz offen drüber gesprochen, aber dass er diese Situation und genau auch gesagt hat, so ja, und dann hat Marcel Rapp mich angerufen und hat gesagt, so ja, möchten dich im nächsten Jahr, und da geht es nicht nur um die Bundesliga-Saison, sondern da geht es irgendwie auch darum, dass du vielleicht langfristig hier bei uns einen Platz bekommst und wir wollen dich aufbauen und wir wissen, was du kannst, und wir haben auch viele Spiele von dir gesehen. Und dann kam er da an, aber hatte natürlich auch Respekt davor, so wie reagieren Spieler auf ihn. Er hat auch gesagt, und Fiete Arp, ja auch ein toller Fußballer, hat auch schon viel erlebt in seiner Karriere und andere, die viel gesehen und erlebt haben und Luis Holpi und dies und das und jenes. Und dann hat er halt irgendwie schon gesagt, so ja, da hatte er großen Respekt vor. Und dass das aber tatsächlich in Kiel so gewesen ist, dass sofort von Anfang an viele auf ihn zugekommen sind, auf ihn zugegangen sind, ihn integriert haben, nach ihm geguckt haben, ihn befragt haben, wie es ihm so geht und was natürlich dann irgendwie auch wieder so zu Holstein Kiel passt, dass er gesagt hat, dass er irgendwo auf dem Dorf als Anfang 20-Jähriger, ich glaube 22 ist er, auf dem Dorf wohnt, mit seiner Freundin gerne Spaziergänge macht und in der Freizeit angeln geht. Was ich nur damit sagen will...
Langweiliger Typ.
Nee, oder ich würde sagen, oder ein ganz normaler Schleswig-Holsteiner vielleicht, auch so ein bisschen spröde, ist er natürlich nicht. Aber ich will nur damit sagen, ich finde, dass das passt dazu, also zu dieser Melange. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Ich glaube, dass es genau das ist, was man immer wieder wahrnimmt, dass diese Truppe wirklich intakt ist und dass sie nicht aufsteckt und dass sie intakt ist und dass sie auch dem Trainer folgt, dass sie natürlich in ihren Möglichkeiten begrenzt ist, haben wir auch schon häufig genug drüber gesprochen, dass sie zu viele Fehler machen, haben wir auch drüber gesprochen, dass sie jetzt gegen den FC Bayern München 4 Tore kassieren. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber die Frage am Ende des Tages ist natürlich, wird das reichen oder wird das nicht reichen? Ich muss dazu sagen, ich bin eher optimistisch und zwar vor dem Hintergrund, weil man natürlich sagen kann, so ja, sie haben erst so wenig Punkte und sie kriegen viel zu viele Gegentore. Aber das Ding ist ja wirklich, solange Heidenheim jetzt nicht 3 Spiele am Stück gewinnt und nur 2 Punkte weg ist und Holstein Kiel, und wenn das Ziel ist, am Ende 16. wird, warum soll Holstein Kiel denn nicht als 16. die Relegation schaffen? Also weißt du, damit will ich nur sagen, das wirkt immer alles so aussichtslos. Natürlich ist es vielleicht ist es wirklich aussichtslos, 14. oder 15. zu werden. Vielleicht ist es das. Aber solange du 16. werden kannst, ist der Klassenerhalt absolut realistisch.
Du weißt, gegen wen Kiel am Sonntag spielt, ne?
Sie spielen am Sonntag gegen Frankfurt?
Nee, Bochum.
Ach ja, stimmt.
Gegen die
genau,
einzige Mannschaft,
stimmt,
die in der Tabelle noch hinter Kiel steht.
Ja, stimmt. Zu Hause gegen Bochum. Ja, stimmt, hast recht, ja.
Wie geht's aus?
Ich glaube, Holstein Kiel gewinnt.
Glaube ich auch. Und du hast Fiete Arp eben einmal angesprochen. Witzige Geschichte. Der war ja knapp 3 Jahre bei den Bayern. Mhm. Aber der hat sein erstes Spiel in der Allianz Arena gemacht. Am Samstag, also ja, für Kiel.
Ja, stimmt.
Ja, das ist echt skurril. Ja, wenn wir.
Aber ich sag mal so, wenn man jetzt. Das ist jetzt auch wieder so gemein, ihn darauf zu reduzieren, aber wenn man sagt, so gemessen an dem, was er vom FC Bayern München bekommen hat, muss man sagen, so dann für ein Spiel in der Allianz Arena ist das schon nicht schlecht, oder?
Guter Auflaufprämie.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nee, nicht schlecht. Not so bad.
Also ich komme jetzt thematisch am Sonntag an. Ich war gestern Reporter beim Zweitliga-Nord-Duell, Nord-Derby, wie auch immer, HSV gegen HSV. Hamburger Sportverein gegen den hannoverschen SV von 1896. 2:2 ging das Spiel aus. Wieder hatte der HSV Probleme, 2 gleich gute Halbzeiten auf einem ähnlich guten Niveau hinzukriegen.
Oder warte mal ganz kurz, darf ich ganz kurz einhaken, bevor du es weiter ausführst, genau. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass der HSV nach der ersten Halbzeit das Hefti des Handels aus der Hand gegeben hat, oder?
So war das, genau. Hefti hat getroffen in der Anfangsviertelstunde, 1-0. Der HSV hatte mehrere Chancen ausgelassen. Von Hannover war nichts, aber auch wirklich gar nichts zu sehen im ersten Durchgang. Ja, und dann geht Hannover plötzlich in Führung, also was ist plötzlich, erst Tresoldi, Ausgleich und dann Rabbi Matondo mit dem 2:1 super Tor in der 79. Minute. Und das war wirklich erstaunlich, wie ein einziger Spieler die komplette Statik eines Spiels verändern kann. Also welchen Impact ein einzelner Spieler auf das gesamte Spiel hat. Rabbi Matondo wurde Mitte vergangener Woche von Hannover 96 präsentiert. Neuzugang, ausgeliehen von den Glasgow Rangers. Also ein Spieler, der in Schottland gespielt hat, der international gespielt hat, der auch schon mal für Schalke gespielt hat, sogar 30 Mal in der ersten Liga. Schalke war, für einige, die es nicht mehr wissen, mal Erstligist. Und der kam rein auf den linken Flügel und hat eine unfassbare Dynamik, eine Geschwindigkeit, eine Ballbehandlung auch bei höchster Geschwindigkeit an den Tag gelegt, gut im 1-gegen-1. Also der hat beim HSV Rechtsverteidiger Mikkel Bronsis vor große Probleme gestellt, aber auch Sahin Tahiti, der dann immer nach hinten arbeiten musste. Und die beiden hat er schön vernascht nach 79 Minuten. Da traf Matondo zum 2:1 für Hannover. Und dann hat Jean-Luc Dompé ein paar Minuten später einen super Freistoß versenkt. Ausgleich 2:2, letztlich verdient. Aber der HSV, der hat Probleme, zwei gleich starke Halbzeiten auf einem Niveau zu spielen, hat jetzt zum 5. Mal schon im Volksparkstadion eine Halbzeitführung noch aus der Hand gegeben. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu kritisch, wie ich das angehe, denn zur Wahrheit gehört auch, die Hamburger sind unter Merlin Polzin weiter umgeschlagen oder unter Marvin Polzin, wie ich heute von einem erfahrenen Kollegen in einer Redaktionskonferenz gehört habe. Dem geht das, glaube ich, so ein bisschen wie damals Florian Kohfeldt. Der war für einige Florian Kohlfeldt, für die anderen war er Fabian Kohfeldt. Und bei Merlin Polzin geht das zwischen Marvin und Merlin und was gibt's da noch, hin und her. Also ich glaube, viele wissen gar nicht so richtig, wie er heißt. Das ist nur mein persönlicher Eindruck. Auf jeden Fall hat der 4-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt, noch nicht verloren, ist noch ungeschlagen. Und das muss man ihm auch zugute halten, der HSV hat momentan echt Pech mit Verletzten, mit Spielern, die ausfallen. Jatta, Katterbach, lange weg, Glatze schon seit Monaten verletzt. Selke nach seinem Jochbeinbruch hat er dann eben nicht mit der Spezialmaske spielen können. Dann wurde, nachdem Königsdörfer es als Vertreter nicht gut gemacht hatte, der 17-jährige Otto Stange als Stürmer eingewechselt, Muheim gesperrt, Verein nicht dabei. Also dieser vermeintlich beste Zweitligakader von allen 18 Zweitligisten stößt hier und da dann auch an seine Grenzen. Und auch deswegen hat der HSV heute nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und jetzt hätte ich mir die Namen aufschreiben müssen. Sie haben einen 19-jährigen Abwehrspieler aus der zweiten französischen Liga verpflichtet und einen 18-jährigen Norweger für den Flügel, der eher ein Perspektivspieler ist. Von dem Abwehrspieler erhofft man sich eine Soforthilfe. Aber ich habe die Namen gerade nicht parat. Du sicherlich auch nicht, oder? Kannst du mir aus der Patsche helfen?
Habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht, aber ich meine ganz im Ernst, alles Weitere. Ich habe übrigens gelernt, dass die junge Generation, die sagt auch nicht mehr, dass man googelt, sondern man haut nur noch alles bei ChatGPT rein. Also von daher, haut das doch mal bei ChatGPT rein. Hallo ChatGPT, welche Spieler hat der HSV im Januar oder nach Ablauf der Transferperiode?
Februar.
Jetzt ist es Februar, aber ich meine jetzt nach Ablauf der Wintertransferperiode noch verpflichtet. Und dann werdet ihr in jedem Fall die nötigen Fakten, das ist das Lesebegleitheft, sozusagen die Königslektüre für Anstoß, die müsst ihr euch selber zusammenbauen.
So, und ich sag euch jetzt, wie die Spieler heißen, denn ich habe natürlich ChatGPT längst gefragt. Mein ChatGPT heißt Kicker-App. Aboubakar Soumaoro, ja? Das ist der 19-jährige Abwehrspieler von Paris FC. Das ist übrigens der Verein, der auch mit Red Bull kooperiert, der auch zum Jürgen Klopp-Kosmos gehört. Den haben die Hamburger verpflichtet. Und dann noch Alexander Rössing-Lellesit, ein Stürmer, ein Flügelspieler von Lillestrøm SK aus Norwegen. Damit hier keiner sagt, wir hätten ja gar keine Ahnung. Wir reichen sofort die Namen, die uns nicht einfallen, nach. So, das sind wir. Übrigens, weißt du, wo ich Merlin Polzin unter der Woche nochmal gesehen habe? Ich habe den vergangene Woche zweimal getroffen. Einmal gestern im Volksparkstadion, also da haben wir uns nicht wirklich getroffen, sondern es war Luftlinie 60, 70 Meter Platz zwischen uns. Mhm. Weißt du, wo ich den noch gesehen habe? Am Donnerstag?
Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast wahrscheinlich auch die UEFA-Trainerlizenz gemacht unter der Woche und dann hast du ihn wahrscheinlich da getroffen, oder?
Ja, die habe ich jetzt auch, genau, damit der Podcast aufgewertet wird, damit ich noch schlauere Sachen zum Besten geben kann. Nein, ich habe den im Kino getroffen, im Zeise-Kino in Hamburg. Drei NDR-Kollegen haben eine Dokumentation, eine dreiteilige Doku rausgebracht, die Derbys, zu sehen in der ARD-Mediathek. Und sehr sehenswert, da geht es um die Derbys zwischen Glasgow Rangers und Celtic Glasgow. Das ist das vielleicht sogar größte Derby in Europa. Dann zwischen Boca Juniors und River Plate Buenos Aires und eben auch über das Stadtderby HSV gegen den FC St. Pauli. Also es geht nicht um die Spiele, sondern auch um die Rivalität. Wie ist die entstanden? Warum ist das so? Warum mögen sich die Mannschaften nicht? Was bedeuten diese Derbys in der Stadt für die Fans beider Lager? Also sehr schöne Filme und da war er auch. Und hat sich dann zwei der drei ungefähr 30-35-minütigen Filme angeguckt.
Finde ich spannend. Ja,
kann ich nur empfehlen, das Wort.
Ja, okay, ja, finde ich spannend, gebe ich auch gerne so weiter. Mich würde tatsächlich nochmal interessieren in dem Zusammenhang, wonach die gerankt sind, weil ich sag mal, mir fallen ad hoc irgendwie auch noch 5-6 Derbys ein, die ja auch eine Brisanz haben. Damit will ich nur sagen, so, wonach hat man die ausgesucht? Das wirkt jetzt ja etwas willkürlich, damit will ich nicht sagen, dass es deshalb schlechter ist, aber ich meine, es gibt natürlich auch noch das AC Inter Derby, natürlich gibt es das Ruhrpott Derby, ne, mit Schalke gegen Dortmund. Es gibt logischerweise auch noch das Derby zwischen Werder und
dem... Aber das gibt's ja gerade nicht.
Nein, aber ganz, ja gut, aber ganz das zwischen dem HSV und St. Pauli gibt's ja auch nicht. Also, damit will ich sagen, also
ne, stimmt, dass die aktuellen Bilder wurden um das Derby, das es im Frühjahr gab, als beide,
okay,
glaube am 32. Spieltag in der zweiten Liga aufeinander trafen, gedreht. Wonach wurde das gerankt? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also, es gibt natürlich auch Lazio gegen AS Rom, ja. Es gibt Fluminense gegen Flamengo in Brasilien, es gibt in Istanbul Fenerbahce gegen Beşiktaş und es gibt
Arsenal noch viele gegen andere. Chelsea, alles mögliche.
Hertha gegen Union.
Ja.
Genau, Holstein Kiel gegen Kilja Kiel
gegen Lübeck.
All solche, aber das weiß ich jetzt nicht, wonach das gerankt wurde. Aber
das ist schön.
Das war wirklich schön, genau. Und da waren halt auch ein paar Protagonisten von St. Pauli, Jackson Irvine, der da auch auftaucht in dem Film, und vom HSV Merlin Polzin zum Beispiel und noch ein paar andere Offizielle und so. Das war sehr nett. Genau. So,
ich glaube übrigens, Jackson Irvine wird irgendwann mal auf St. Pauli mit irgendeiner Bar seinen eigenen Wein rausbringen, den Irvine.
Ja, genau. Rot oder weiß? Irvine. Ja, richtig. Irvine ist er ja nicht mehr. Er ist zwar nach wie vor kopfballstark, aber er trifft nicht mehr so oft. Das heißt, er trifft noch gar nicht, hat noch gar nicht getroffen in der ersten Liga. In der zweiten Liga hat er, glaube ich, 7 Tore in der Aufstiegssaison erzielt. Viele, viele per Kopf. Aber das ist ihm in der höheren Spielklasse noch nicht gelungen. So, wir haben jetzt den Sonntag. Wir haben aber noch ein Thema, das ist irgendwie gar nicht so richtig an einem Tag zuzuordnen. Niko Kovac und Borussia Dortmund. Niko Kovac hat es geschafft, mit dem BVB einen Vertrag bis 2026 auszuhandeln. Also für anderthalb Jahre für den Job des klassischen Feuerwehrmanns war er sich offenbar zu schade. Mhm. Wie gefällt dir das? Oder was sagst du dazu, dass die Wahl auf Kovac gefallen ist und dass er jetzt beim BVB Nuri Sahin-Nachfolger geworden ist?
Also ich bin erstmal überhaupt kein Freund davon, von Menschen, die sowas sagen wie siehste. Ich will nur sagen, ich habe ja sowas schon angedeutet, weil mir das mein Bauchgefühl gesagt hat. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Niko Kovac den Job jetzt bis zum Sommer macht. Und ich glaube, das war eben auch der härteste Punkt in der Verhandlung, dass vielleicht der BVB ihn auch angefragt hat für, würdest du jetzt hier den Feuerwehrmann machen bis zum Sommer und dann gucken wir mal weiter und wenn es bis zum Sommer ganz gut läuft, dann bieten wir dir einen neuen Vertrag an. Klammer auf, Klammer zu, halten sich das Hintertürchen offen, dann auch nochmal im Sommer zu reagieren und vielleicht mit einem anderen Trainer, den man vielleicht jetzt aktuell nicht bekommen kann, einen neuen Kader aufzubauen. Darauf hat sich Niko Kovac nicht eingelassen und deswegen ist er auf jeden Fall jetzt erstmal eine, in Anführungsstrichen, langfristige Lösung. Oder man könnte es natürlich aus der Sicht des BVB auch sagen, eine teurere Lösung, weil ja das nach wie vor auch bedeuten kann, dass Niko Kovac nicht erfolgreich ist. Da müsste man ihn natürlich im Sommer entlassen oder freistellen, hätte ihn dann aber natürlich weiter auf der Payroll und müsste dann erstmal ihn abfinden und noch einen neuen Trainer wieder installieren. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei Niko Kovac. Ich glaube, das hat man beim HSV gemerkt, das hat man auch früher im Umgang mit ihm gemerkt, als er noch Spieler war. Ich finde ihn eigentlich immer besonnen und sympathisch, aber wenn man natürlich jetzt auf seine Trainerlaufbahn schaut, wenn man die jetzt bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen ausklammert, dann lief es nicht geräuschlos. Und Niko Kovac ist, wenn man sich das so anschaut, einer, der sehr, sehr viel Wert auf Disziplin legt. Er sieht ja selber auch noch sehr, ich sag mal, sehr in Shape aus, der auch auf körperliche Fitness Wert legt. Das heißt, er hat sich damals, glaube ich, in München dann zum Beispiel keinen Gefallen getan, indem er sich mit arrivierten Spielern wie Thomas Müller über Kreuz geworfen hat oder vielleicht auch mit denen angelegt hat, er geht so seinen eigenen Weg. Und das ist natürlich bei der Größe der Vereine dann auch immer schwierig, ne? Also das heißt, du musst dich schon so ein bisschen in dieses Gesamtklima so ein bisschen einfinden, muss dies ein bisschen assimilieren. Und ich glaube, das ist nicht so seine ganz große Stärke. Das heißt, Niko Kovac hat eine klare Vorstellung und dann geht er seinen Weg und dann geht er in Anführungsstrichen auch über Leichen. So, das war beim FC Bayern mit Thomas Müller so. Ich glaube, am Ende des Tages ist er halt auch daran gescheitert, dass er sich dann eben mit den, ja, wie gesagt, mit den
Max Kruse in Wolfsburg
arrivierten Kräften. Ja, genau. Und da wäre ich jetzt auch zu gekommen. Max Kruse in Wolfsburg, das war eigentlich so der Transfer, der den VfL Wolfsburg extrem viel Geld gekostet hat. Den hat er dann da aussortiert und hat gesagt, so, ja, unter mir spielt er halt eben nicht. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das in Dortmund? So, welche Seite erwischt er? Erwischt er sozusagen, oder sind die arrivierten Spieler, sind die Stammkräfte, vielleicht auch die meinungsstarken Spieler, sind die Führungskräfte, sind das die, auf die Niko Kovac A, Bock hat, und sind das B, auch die, die auch Bock auf Niko Kovac haben? Dann würde ich sagen, dann kann es funktionieren. Und ansonsten bleibt halt Niko Kovac Niko Kovac. Wie siehst du das?
Ja, immerhin ist immer eine externe Lösung nach Edin Terzic, Nuri Sahin und Interimstrainer Mike Tullberg. Auf mich wirkt das so ein bisschen, als hätte diese Dortmunder Mannschaft nach dem ja noch relativ jungen Nuri Sahin, der ist 36, hätte ja auch durchaus noch Spieler sein können, als hätte diese Dortmunder Mannschaft jetzt einen Erziehungsberechtigten. Also einer, du hast das Thema Disziplin angesprochen, er ist ein Disziplinfanatiker, er hat klare Vorgaben auch bei den Themen Ernährung und Regeneration, und er, ja, wirkt ja schon sehr, sehr in jeden einzelnen Spieler ein. Also da werden dann auch teilweise Blutproben genommen vor den Trainingseinheiten. Also er ist da sehr, sehr korrekt und sehr sorgfältig. Und es ist ja oft so, dass Vereine, wenn sie sich von einem Trainer trennen, dann oftmals bei der Nachbesetzung genau das Gegenteil des Vorgängers suchen. Und das ist Niko Kovac möglicherweise als gestandener Bundesliga-Trainer, ein Ü50-Trainer. Ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal für Stabilität sorgen wird bei Borussia Dortmund. Aber jetzt ist es ja gar nicht mehr so erfolglos beim BVB. Also es gab ja in Unterzahl dieses Unentschieden gegen Werder unter Mike Tullberg. Dann gab es den Sieg in der Champions League gegen Schachtar Donetsk. Und jetzt gab es auch am vergangenen Spieltag einen Auswärtssieg in Heidenheim. Und es schien ja auch so zumindest in die richtige Richtung zu laufen bei Borussia Dortmund. Und jetzt bin ich ganz kurz nochmal beim Interimstrainer. Hast du diesen vulkanartigen Jubel mitbekommen von Mike Tullberg nach dem Sieg in Heidenheim vor der Auswärts-Fan-Kurve, wie der da durchgedreht ist?
Ja.
Also das hatte ja den Anschein, als hätte er in dem Moment die Champions League und die deutsche Meisterschaft an einem und demselben Tag gewonnen. Und Didi Hamann hat ihn ja auch ganz schön kritisiert dafür, der Sky-Experte. Ich frage dich, weil wenn ich es mich frage, dann bringt das ja den Hörerinnen und Hörern da draußen nichts. Glaubst du, dass das spontan gewesen ist oder ist so etwas möglicherweise auch sorgfältig vorbereitet worden von ihm, um einfach so seinen Ruf als Kultcoach zu zementieren?
Finde ich ganz schwierig, das zu beantworten. Also in jedem Fall habe ich mir nur überlegt, ist es zu doll? Also, ne? Also das, man sagt ja immer so dieses, nichts ist größer als der Verein, aber man kann natürlich auch genauso sagen, nichts ist größer als der Sieg in diesem Moment. Und ich bin dann irgendwie kein Freund davon, sich abzukulten oder so in dem Sinne, weil das hat dann, mir fallen so sofort so 3, 4, 5 Bilder ein. Weißt du noch, als, keine Ahnung was, Peter Neururer immer seinen Peter Neururer-Dance gemacht hat in seinem Trenchcoat so vor der Kurve und so.
Ja.
Und,
in Bochum.
Ja, und auch, glaube ich, Hannover auch und wo auch immer. Und ich glaube irgendwie, ich glaube immer, dass man sich langfristig damit keinen Gefallen tut. Das ist genauso dieses Steffen Baumgart-Ding mit der Schiebermütze und so. Und ich glaube, wenn der Kult größer ist als das, was du eigentlich bist, dann geht das in eine falsche Richtung. Und ich glaube, wenn du jetzt der Interimscoach bist und dann da eben sozusagen deinem Ruf als Vulkan gerecht werden möchtest, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz für Nachhaltigkeit ist. So würde ich sagen.
Ich glaube, der wollte in erster Linie auch den BVB-Fans gefallen. Vor seinem ersten Spiel hat er ja gesagt, wir müssen mit Sabba vom Mund und mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen. Dann hat er, glaube ich, vor seinem zweiten Spiel so ein bisschen die Ruhrpott-Romantik bedient. Das war vor dem Champions-League-Spiel gegen Donetsk. Da hat er irgendwie gesagt, ja, wo kommt denn der Verein her hier? Stahl und Kämpfen. Ja. Und das ist die Mentalität des Vereins. Also hat im Prinzip so die Sehnsüchte der Menschen aus dem Ruhrgebiet bedient. Und jetzt hat er sich halt mit diesem Jubel-Vulkanausbruch da verabschiedet. Mir ist es irgendwie bisschen zu viel und ich weiß nicht, ob ich jetzt da vielleicht übers Ziel hinausschieße, aber ich glaube, ich habe den durchschaut und das ist einer, der sich ein bisschen ranschmeißen will an die BVB-Fans. Und wenn der längere Zeit Trainer gewesen wäre, also wenn man beispielsweise ihm jetzt die Mannschaft anvertraut hätte, der wird sich, glaube ich, ganz schnell abnutzen auch. Also das so einer nervt auf Dauer, glaube ich, auch die Spieler. Die können den dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen.
Aber ich frage mich auch tatsächlich immer, also die Menschen, finde ich, werden häufig für viel zu blöd verkauft. Und ich meine, die Leute sind ja nicht dumm. Und damit will ich auch sagen, so dieses Ruhrpott-Romantik und so. Es ist doch, also ja, natürlich gibt es irgendwie auch im Schrebergarten die Laube und das Bier am Bütchen oder, weiß ich, am Kiosk an der Ecke. Und man geht am Wochenende mit dem Schal, weiß ich, von mir aus dem Schrebergarten zum Stadion und so. Und ja, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen mehr Arbeiterklasse, aber das ist doch auch dann auch am Ende vielleicht ein bisschen zu viel Folklore, weil so ist es doch im Jahr 2025 auch nicht mehr. Das ist ja nicht so, dass die Leute pünktlich um 1 Uhr aus dem Schacht nach oben fahren und ihre Helme zur Seite legen und die Kutte überschmeißen und ins Stadion gehen. Also damit will ich nur sagen, so, und gleichzeitig auch, ja, Borussia Dortmund im Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen, aber Borussia Dortmund gehört zu den, ich sag mal, zu den auf jeden Fall Top 25 der wahrscheinlich auch wirtschaftskräftigsten oder auf jeden Fall erfolgreichsten, renommiertesten Vereine in Europa. Also damit wir sagen, so, worüber reden wir denn? Also ist es wirklich das, was die Leute im Jahr 2025 abholt? Ich glaube nicht.
Ich glaube es auch nicht. Und ich glaube, Niko Kovac kommt da dann eher wohltuend daher, wohltuend distanziert. Für den ist Borussia Dortmund ein Job und eine Station, die vielleicht 1,5 Jahre dauert, vielleicht noch länger, vielleicht aber auch nicht so lange. Der geht da jetzt ins Hotel oder vielleicht kriegt er auch eine Wohnung. Ich habe keine Ahnung, der wohnt ja ursprünglich in Salzburg. Er wird jetzt nicht seinen Lebensmittelpunkt aufgeben. Der geht da zur Arbeit und versucht, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Und von dem werden wir, glaube ich, solche Jubeltänzchen nicht sehen. Falls doch, würde ich mich sehr schwer wundern.
Ja, das glaube ich auch. Also von Niko Kovac ist nicht zu erwarten. Ich kann mir vorstellen, vielleicht zieht er ja in die alte Wohnung von Youssoufa Moukoko am Phoenixsee. Kann ja auch sein. Die steht ja aktuell frei.
Ja, oder in die Wohnung von Ousmane Dembélé, die so verwüstet war. Ne? Vielleicht kann man die inzwischen wieder beziehen. Vielleicht ist sie entkernt worden, sodass da jetzt auch für den gepflegten Niko Kovac noch ein Zimmer frei ist.
Der räumt ja jetzt erstmal so die 5 PlayStation 5 zur Seite und dann sagt er so, Mensch, guck mal, aus diesem Zimmer kann man nochmal richtig was machen.
Hier und da noch ein Pizzakarton, der vielleicht irgendwo zum Vorschein kommt. In der Sofaritze vielleicht noch ein paar Gummibärchen. Boah, was für eine Vorstellung, ne? Der Dembélé spielt ja auch schon seit Jahren nicht mehr. Da wäre auf jeden Fall ganz schön viel Schimmel, wenn da nicht zwischenzeitlich mal durchgelüftet worden wäre. So, ich habe jetzt was Geiles vor mit euch, mit dir, mit mir, mit uns. Die Kultrubrik wartet darauf, dass wir sie jetzt von alleine lassen. Wie wär's damit?
Oh, wir müssen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Was hat er sich ausgedacht, frage ich mich jeden Morgen, wenn ich aufwache und weiß, dass wir eine Podcast-Folge aufzeichnen. Und wenn ich daran denke, dann kann ich nicht mehr einschlafen, dann werde ich hibbelig. Und ich bin jetzt richtig hibbelig. Komm, schieß los. Wie willst du mich überraschen?
Soll ich anfangen?
Ja, mach.
Okay, warte mal ganz kurz. Ich habe mir ein, und das werde ich überraschen, richtig oder falsch überlegt zu Niko Kovac. Achtung. The lights spring on. richtig oder falsch zu Niko Kovac. Bist du bereit? Frage Nummer 1. Hat Niko Kovac seine Trainerkarriere als kroatischer Nationaltrainer begonnen? Richtig oder falsch?
Nee, er war vorher in Salzburg.
Nee, das ist tatsächlich falsch. Und zwar, bevor er, ist ein bisschen gemein, Trainer der A-Nationalmannschaft wurde, war er U21-Nationaltrainer Kroatiens.
Aber war der nicht in Salzburg im Nachwuchs und hat da irgendwie die jungen Bullen trainiert?
Nee.
Okay, dachte ich. Okay.
Also, nee.
Aber Kroatien. Kroatien auf jeden Fall vor seinen Bundesliga-Stationen Frankfurt, Bayern, Wolfsburg, das ist klar.
Niko Kovac hat als Nationalspieler Länderspiele gemacht für sein Heimatland Kroatien. Hat er mehr oder weniger, also richtig oder falsch, hat er über oder weniger als 80 Länderspiele für Kroatien gemacht? Hat er über 80 Länderspiele gemacht?
Ja, mehr als 80.
Viel mehr?
Zwischen 80 und 90, schätze ich. Aber es waren eine Menge.
Richtig. Die Antwort ist richtig, er hat 83 Länderspiele gemacht. Richtig oder falsch? Seine erste Station als Cheftrainer in einer Bundesliga war er bei Eintracht Frankfurt. Richtig oder falsch?
Also in der deutschen Bundesliga war er bei Eintracht Frankfurt.
Ja. Ich habe ja gesagt, in einer Bundesliga.
In einer Bundesliga, genau. Und in Salzburg war er ja nie Trainer der Salzburger Profimannschaft, sondern er war da im Nachwuchs, ne? Und er war auch nie, ja, genau. Deswegen Eintracht Frankfurt. So, würde ich einloggen.
Ja, okay, ich will dich heute so ein bisschen ärgern. Also, ich habe jetzt die Antwort bei mir hier als falsch notiert, weil er war zuvor Trainer bei RB Salzburg in der zweiten Mannschaft. Und RB Salzburg gehört natürlich dann aber auch zur Bundesliga. Aber wenn du so willst, wenn du von der ersten Mannschaft sprichst, dann hast du natürlich absolut recht. Machen wir weiter mit Frage 4. Insgesamt habe ich 5 vorbereitet. Niko Kovac war während seiner Zeit als Bayern-Trainer an einem historischen 7:2-Sieg gegen Tottenham in der Champions League beteiligt. Richtig oder falsch?
Oh, war das unter Kovac?
War das unter Kovac, dieses 7:2?
Nee, war da nicht unter Kovac.
Doch, das war unter Niko Kovac. Der FC Bayern München besiegte Tottenham 2019 mit 7:2. Letzte Frage, das weißt du bestimmt. Nach seiner Entlassung beim FC Bayern München kehrte Kovac direkt nach Kroatien zurück und trainierte Dynamo Zagreb. Richtig oder falsch?
Nee, der hat in Monaco noch trainiert, aber in Kroatien hat er außer der Nationalmannschaft nie irgendwie einen Verein, also keine Vereinsmannschaft trainiert.
Die Antwort ist richtig. Das hast du sehr gut gemacht. Woher hast du so viel Faktwissen zu Niko Kovac? Hast du dich eingelesen?
Ich habe ja auch ein paar Sachen falsch beantwortet. Ne? Also das war jetzt Ole Werner hätte sich jetzt eine 6- gegeben. Ich würde mir eine 3- geben.
Ja, ich würde dir auf jeden Fall eine gute 3 geben. Eher eine 2-.
Ja, immerhin. So, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist jetzt mein Quiz. Am Mittwoch wird Cristiano Ronaldo 40 Jahre alt. Cristiano Ronaldo, CR7. Der Mann, der, jetzt kommt's, für Al-Nassr spielt und angeblich 200 Millionen Euro im Jahr verdient. Das sind, Moment, ich rechne es mal eben aus, 16,66 Millionen Euro im Monat, 3,8 Millionen Euro in der Woche, 548.000 Euro am Tag, 23.000 Euro in der Stunde, 380 Euro pro Minute. Hast du auch ausgerechnet oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Nee, stimmt, oder?
Absolut. Und wie viel sind das in Rand? Ja.
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Das weiß ich nicht. So, das ist alles noch die Einleitung. Gleich kommst du ins Spiel. Cristiano Ronaldo hat für Portugal 215 Länderspiele gemacht, hat 135 Tore geschossen. Er hat in seiner Karriere, in seiner mehr als 20 Jahre währenden Profikarriere, 921 Pflichtspieltore für all seine Vereine erzielt. Sein großes Ziel, er will noch die Tausender-Marke knacken. Und deswegen spielt er vielleicht auch noch weiter bis 2026. Wer weiß das schon? Auch jetzt möchte ich mit dir ein richtig oder falsch spielen. Ein paar Aussagen über Cristiano Ronaldo, aber nicht alle stimmen.
Geil.
Bist du bereit für dieses kleine Quiz? Cristiano Ronaldo hat seinem Berater Jorge Mendes zur Hochzeit eine griechische Insel geschenkt. Richtig oder falsch?
Ich glaube, das stimmt.
Das stimmt. Das ist so geil. Wer so viel Geld verdient, absurd, kann auch mal in Inseln investieren. Ja. Ne?
Krass.
Cristiano Ronaldo hat in all seinen Spielen nie ein Trikot mit einem gegnerischen Spieler getauscht.
Falsch.
Ja, falsch, genau. Cristiano Ronaldo hat ja auch für Manchester United gespielt, zweimal sogar. Er hatte in Manchester auf seinem Nobel-Grundstück, in seinem Nobel-Viertel, ein Pool in Form seiner Rückennummer 7.
Ja, also ich sag mal, das stimmt.
Das stimmt.
Ja.
Er kommt ja von der Insel Madeira, ne?
Der Blumeninsel.
Cristiano, genau. So, und er hat angekündigt, dass er nach seiner aktiven Karriere unbedingt Trainer bei Maritimo Funchal, das ist der Club auf dieser Insel Madeira, werden will. Richtig oder falsch?
Das stimmt, das habe ich neulich gelesen.
Das habe ich mir ausgedacht. Ich habe das nicht gelesen.
Hat er nicht irgendwie gerade gesagt, oder war das dann so, dass er Teile des Vereins gekauft hat oder so? Irgendwie hat er auf jeden Fall gerade neulich nochmal eine Connection zu seinem Heimatverein. Okay, aber dann war das nicht die. Okay, ja gut, dann hast du es ausgedacht.
Also ich habe gelesen, dass er nach seiner Karriere, wann immer sie enden mag, sich keinen Job im Fußball vorstellen kann.
Okay, vielleicht muss er das auch nicht mehr. Vielleicht ist er finanziell aus dem Gröbsten raus.
Vielleicht hat er sogar schon ausgesorgt.
Ja.
Ne? Cristiano Ronaldo spricht nach 22, 23 Uhr nicht mehr, um sein Stresslevel und seinen Schlaf in den Griff zu kriegen.
Das stimmt wahrscheinlich.
Das stimmt, richtig. Der ist ja so asketisch, der macht ja alles für seinen Körper, um diesen Körper solange es geht, so gut wie möglich in Shape zu halten. Und das macht er auch. Ich kann auch vorwegnehmen, der trinkt keinen Alkohol. Richtig oder falsch? Cristiano Ronaldo wurde als 8-Jähriger bei einem Fußballturnier auf Madeira entdeckt.
Wahrscheinlich, weil jetzt, das ist so eine Michael-Augustin-Frage. Ich sage richtig und du sagst falsch. Er war 9.
Falsch, er war 12.
Siehst du, das hat, ohne Witz, dafür kenne ich dich zu gut. Genau, das ist so eine Michael-Augustin-Frage. Falsch, er war 12.
Okay.
Ja, okay. Stark. Okay.
Sein Sohn ist 14. Sein Sohn. Das Ziel von Cristiano Ronaldo ist es, er hatte es vor kurzem so formuliert, nochmal ein Pflichtspiel gemeinsam mit seinem aktuell 14-jährigen Sohn zu bestreiten. Richtig oder falsch?
Richtig. Wahrscheinlich als Vorbild LeBron James, der doch auch mit seinem Sohn zusammengespielt hat, jetzt gerade neulich. Ja, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich richtig.
Richtig, genau. Und schön, dass du LeBron James nennst. Cristiano Ronaldo, Michael Jordan und LeBron James haben eine Gemeinsamkeit. Fällt sie dir ein?
Sie haben LeBron James, Michael Jordan haben eine Gemeinsamkeit. Also sie haben wahrscheinlich mehrere Gemeinsamkeiten, wenn es so in Richtung Reichtum und Superlative angeht. Aber wahrscheinlich haben sie alle irgendwie eine Fashion-Marke oder eine Kleidung, Parfum, irgendwie sowas, ne?
Gar nicht so schlecht. Fashion, Kleidung, alle, also die drei haben lebenslange Verträge mit Nike.
Ja, okay.
So, wir waren eben bei dem noch 14-jährigen Sohn von Cristiano Ronaldo. Wie heißt der? Heißt der Cristiano Junior oder heißt der Lionel?
Der heißt Franz. Franz Diego Lionel Ronaldo.
Cristiano Junior, genau. Cristiano Ronaldo hatte in der Schule einen Spitznamen, der ist aber nicht so schön. Er wurde von seinen Mitschülern Heulsuse genannt, weil er für seine regelmäßigen Wutanfälle bekannt war. Richtig oder falsch?
Ich sag, das ist falsch, weil du Heulsoße, hat doch Lothar Matthäus gesagt, zu Andi Möller. Andi Möller war doch die Heulsoße, sag ich hier aus dem Dschungelcamp.
Jörg Dahlmann im Dschungelcamp, stimmt. Guck ich übrigens nicht, aber habe ich noch nie gesehen. Kann ich gar nichts mit anfangen. Aber man kriegt trotzdem mit, wer da ist. Ich habe heute mitbekommen, dass Jörg Dahlmann da ist. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also er wurde wirklich Heulsuse genannt, wegen seiner regelmäßigen Wutanfälle in der Schule. Sein Spitzname in der Schule war Heulsuse.
Okay.
Richtig oder falsch? Cristiano Ronaldo hat keine Tattoos.
Ist richtig. Und zwar aus dem Grund, weil er auch noch immer regelmäßig Blutspenden geht. War das nicht so?
Ja, das ist so. Genau. So, und wir haben ja gelernt, er hat viele Tore erzielt. 921 Pflichtspieltore. Er hat ja auch oftmals gegen ein und denselben Verein gespielt. Oder oftmals, er hat ja gegen viele Vereine öfter als einmal gespielt. So, sein Torrekord, 27 Treffer in 18 Duellen, hat er aufgestellt gegen A, den FC Barcelona, gegen B, Crystal Palace oder gegen C, den FC Sevilla?
Gegen den FC Sevilla.
Das stimmt. Als Goalgetter von
Real Madrid.
Real Madrid. So, und jetzt eine letzte Frage, die auch der Beweis dafür, ob du mir die auch der Beweis dafür wäre, ob du mir auch gut zugehört hast oder nicht. Wie viel Geld verdient Cristiano Ronaldo bei Al Nassr in Saudi-Arabien pro Minute?
Das müsste dann ja, was waren das, 23.000 durch 60 sein, oder?
Ja, genau. 23.000 in der Stunde.
Oh, guck mal, gar nicht schlecht, ne? So gut habe ich dir zugehört. Durch 60. Durch 60, was sind das denn? 23.000, 20.000 durch 6. Ich sag mal ausreichend.
380 oder 383 ja. Euro und 33 Cent. Ja, das war mein Cristiano Ronaldo Quiz. Da hast du sehr viele Fragen korrekt beantwortet. Aber der wird echt 40 am Mittwoch. Das ist krass. Wie der wohl seinen 40. feiert, ne?
Ohne Alkohol, auf jeden Fall.
Ich glaube, der lässt sich von Hensler gutes Sushi kommen.
Meinst du nach Saudi-Arabien, ja?
Ja, doch, das glaube ich schon.
Und er bestellt sich so. als DJ bestellt er sich so die größten arabischen Hits und dann legt der NDR-Kultmoderator Peter Thorban auf. Also kann ich mir vorstellen.
Apropos, ja? Peter Urban, Brown Girl in the Ring ist dein Beitrag für unsere Spotify-Liste, habe ich das richtig verstanden?
Und Hello Mr. Brown.
Und Hello Mr. Brown, schreibe ich mir auf. Wir haben ja mit Christian Kühlwetter angefangen, weil es wirklich kalt ist in Hamburg. Deswegen gibt es von mir einen Song, der hat zumindest, wenn man den Titel sieht, auch was mit Wetter zu tun. Also er könnte zumindest was damit zu tun haben. Tau mich auf! Von Zartmann ist mein Beitrag für unsere Spotify-Playlist. Dann entschuldige ich mich noch. Ich habe in der vergangenen Woche vergessen zu erwähnen, wo ich am Wochenende sein werde. Am kommenden Wochenende bin ich bei unseren Wölfen beim VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Ist das dann das Werksderby oder das Werksduell oder ist es einfach nur ein völlig normales Bundesligaspiel?
Wie gehen wir damit um? El Concernico? Ich weiß es nicht.
El Concernico, genau, das ist gut. El Concernico, genau. Ja, du bist bei keinem Spiel, nee. Es sei denn, du fliegst zwischen, aber das traue ich dir nicht zu.
Nein, auf gar keinen Fall. Ja, am kommenden Wochenende müssen meine vielen, 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 vielen Fans da draußen noch einmal ohne mich auskommen. Nein, genau, am kommenden Wochenende bin ich nicht unterwegs, also zumindest nicht beruflich, aber ich werde natürlich meine Augen und Ohren offen halten, damit ich natürlich auch in der kommenden Woche zur Anschluss-Primetime wieder in Shape bin. Dann mache ich das wie Thomas Gottschalk, ne? Dann in der Garderobe ist immer ein Glas mit Würstchen und dann mache ich mir zwei davon raus aus dem schönen Gläschen und dann zur Primetime vor 25 Millionen Leuten laufe ich den wieder zur Bestform auf. So wie damals.
Geil.
Oder?
So, finde ich gut. Das ist ein Versprechen, an dem wir dich messen werden. Von mir war's das. Ich bin durch. Willst du noch weitermachen oder dich auch verabschieden? Du kannst auch noch ein bisschen weitermachen. Genau. Ich zieh mich zurück.
Du ziehst dich zurück. Ich rufe gleich Albrecht Breitschuh an und dann machen wir hier noch eine halbe Stunde. Nein, für diese Woche soll es das gewesen sein. Wie gesagt, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir haben es leider nicht zu Brigitte geschafft. Die hat unter anderem auch Karten verkauft und hat gesagt, dass sie auf viele euphorische Holstein-Kiel-Fans getroffen ist und sie getroffen hat, so wollte ich das sagen. Und die viele euphorische Holstein-Tipps bei ihr abgegeben haben und so. Also alles das, was ihr uns zusendet, ob ihr im Stadion seid, ob ihr glücklich oder auch mal traurig seid, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwie mal was wissen wollt, macht das gerne. Das kommt bei uns immer richtig an. Vielen Dank für das Feedback. Das wollte ich noch auf jeden Fall einmal loswerden. Freut mich wirklich immer sehr, Woche für Woche. Und kommende Woche sind wir dann auch wieder da. Ich bedanke mich natürlich wie immer an dieser Stelle bei der gesamten Redaktion und allen voran bei Michael Augustin.
Auf Wiederhören.
Anstoß, der Fußballpodcast.